Deutschlandfunk, das war der Tag.
Donald Trump macht ernst. Immer wieder hat der US-Präsident gedroht. Jetzt hat er offiziell angekündigt, 10.000 amerikanische Soldaten aus Deutschland abzuziehen, um uns zu bestrafen für zu niedrige Militärausgaben, Geschäfte mit Russland und den Handelsüberschuss gegenüber den USA, sagt Donald Trump. Norbert Röttgen von der CDU glaubt ihm nicht.
Es ist nichts außer Wahlkampf. Weil man sagen kann, ich bestrafe die Deutschen, sie bezahlen zu wenig. Für diese Wahlkampfslogans werden wirklich eigene amerikanische Sicherheitsinteressen aufs Spiel gesetzt.
Der US-Truppenrückzug, ein Thema in dieser Sendung. Außerdem Prozessauftakt gegen den mutmaßlichen Mörder Walter Lübkes. Corona, die App ist da und vielleicht ein Wirkstoff gefunden, der Schwererkrankten das Leben retten kann. Und um Rassismus geht es. Der US-Präsident erlaubt Polizisten den Würgegriff nur noch in lebensbedrohlichen Situationen. Und in Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute mit Betroffenen über Rassismus in unserem Land diskutiert. Das und mehr bis Mitternacht heute mit Christine Heuer im Studio. Walter Lübcke war 10 Jahre lang Regierungspräsident in Kassel. Er war Christdemokrat und er trat ein für einen menschlichen, einen freundlichen Umgang mit Flüchtlingen. Walter Lübcke stand auf einer Feindesliste des NSU. 2015 informierte er bei einer Bürgerversammlung in der nordhessischen Gemeinde Lohfelden über eine Erstaufnahmeunterkunft im Ort. Es gab gezielte Störrufe von Rechten und eine klare Antwort des Regierungspräsidenten. Im Saal saß der Mann, der dringend tatverdächtig ist, Walter Lübcke im Juni letzten Jahres erschossen zu haben. Heute hat der Prozess gegen ihn und einen weiteren Angeklagten begonnen. Ludger Fittkau über den ersten Verhandlungstag im OLG Frankfurt.
Ein großes Polizeiaufgebot, Bürger und Journalistinnen, die teilweise stundenlang auf Bürgersteigen warten mussten, ohne letztlich einen der wenigen Plätze im Gerichtssaal zu ergattern. Corona-Hygienevorschriften und das Sicherheitskonzept machten es der Öffentlichkeit heute schwer, den Auftakt des Prozesses zum Mordfall Lübcke und zum Mordversuch am irakischen Asylbewerber Ahmed I. zu verfolgen. Beide Taten werden dem 46 Jahre alten Rechtsextremisten Stefan E. vorgeworfen. Im Mordfall Lübcke soll sein Gesinnungsfreund Markus H. Beihilfe geleistet haben. So lautet die Anklage der Bundesanwaltschaft. Die Witwe des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten und seine beiden Söhne waren heute als Nebenkläger im Gerichtssaal. Dirk Metz, der Sprecher der Familie Lübcke.
Die Familie hat sich das auch nicht leicht gemacht, die Entscheidung zu treffen, sich dieser Nebenklage anzuschließen. Und Sie können sich vorstellen, sie hat es auch nicht leicht gemacht, zu entscheiden, dass sie heute hier am ersten Verhandlungstag teilnehmen wird und sicherlich auch in den nächsten Wochen und Monaten, in welcher Besetzung auch immer, an der Verhandlung teilnehmen wird.
Es habe eben gewichtige Gründe für die Familie des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten gegeben, in die Nebenklage gegen die mutmaßlichen Rechtsterroristen Stefan E. und Markus H. einzutreten, so Metz.
Der eine Grund ist, dass die Familie damit ein klares Signal setzen will der Verbundenheit zu ihrem Vater und Mann und insbesondere zu seinen Werten, für die er ein ganzes politisches Leben lang eingestanden ist, für seine christlichen Überzeugungen, seine sozialen Überzeugungen. Und der zweite Punkt ist, dass die Familie mit ihrer Teilnahme hier auch an diesem Prozess ein klares Signal gegen Hass und Gewalt ist. Und zwar egal, ob im Internet oder im in Anführungszeichen realen Leben will die Familie zeigen, dass man nicht verstummen darf, sondern dass man seine Stimme erheben muss dagegen und die Teilnahme soll auch ein entsprechendes Signal sein.
Frank Hannig und Mustafa Kaplan, die Verteidiger des Hauptangeklagten Stefan E., beantragten heute zunächst die Aussetzung des Verfahrens. Sie begründeten das unter anderem mit der Corona-Pandemie. Die engen Räume im Justizzentrum Frankfurt am Main könnten keinen ausreichenden Infektionsschutz gewähren, lautete die Begründung. Außerdem sei das Öffentlichkeitsprinzip durch die geringe Zahl der Besucherplätze für Bürgerschaft und Journalisten nicht gewährleistet. Auch Journalistenverbände hatten die Arbeitsbedingungen für Prozessbeobachterinnen und Beobachter im Vorfeld kritisiert. Ein weiterer Kritikpunkt der Anwälte des Mitangeklagten Markus H., man habe zu wenig Zeit gehabt, die mehr als 200 Aktenordner durchzuarbeiten, die für das aufwendige Verfahren relevant seien. Die Bundesanwaltschaft sowie die Vertreter der Nebenkläger lehnten die Anträge auf Befangenheit und Aussetzung des Verfahrens ab. Am späten Nachmittag begann die Verlesung der Anklageschrift. Der Prozess ist zunächst bis Ende Oktober terminiert. Es soll in der Regel bis dahin wöchentlich 2 Verhandlungstage geben. Doch schon heute wurde im Gerichtssaal die Vermutung geäußert, dass sich das Verfahren auch bis weit in das nächste Jahr ziehen könnte. Parallel dazu soll in der kommenden Woche im Wiesbadener Landtag ein Untersuchungsausschuss zum Lübcke-Mord eingerichtet werden. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob der hessische Verfassungsschutz bei der Beobachtung der rechtsextremistischen Szene in Nordhessen gravierende Fehler gemacht hat.
Der Beitrag von Ludger Fittgau. Michael Brandt ist jetzt am Telefon. CDU-Bundestagsabgeordneter, Menschenrechtspolitiker. Er war 20 Jahre lang bis zu seiner Ermordung persönlich mit Walter Lübcke befreundet. Und er war heute beim Prozessauftakt selber mit dabei. Herr Brandt, das muss ein schwerer Tag für Sie gewesen sein. Wie schwer genau?
Es war wirklich ein schwerer Tag, weil natürlich viele Gedanken mir durch den Kopf gingen. Begegnungen mit Walter auch kurz vor dem Mord, aber besonders schwer war es heute für die Familie, das erste Mal den Tätern gegenüberzutreten. Und das ist das eigentlich Bewundernswerte für mich heute, mit welcher Kraft, weil ich weiß, wie schwer es ihnen gefallen ist, sich dort hinzustellen im Gerichtssaal und mit Haltung für Walter ein Zeichen zu setzen und vor allen Dingen auch für die Werte, für die er sein ganzes politisches Leben eingestanden hat. Das hat mich heute sehr berührt.
Sie haben es gerade geschildert, da stand die Witwe von Walter Lübcke, da standen seine Söhne aufrecht, die Angeklagten ihnen direkt gegenüber. Und die Familie hat diese Angeklagten fixiert, hat ihnen stundenlang versucht, in die Augen zu gucken. Auf welche Reaktion haben die denn gehofft?
Ich glaube, es ging weniger um eine Reaktion, die man sich erhofft hat, sondern darum, den Tätern ins Auge zu schauen und das klare Signal zu geben, dass man sich nicht wegduckt und dass man für die Werte steht, für die der eigene Ehemann und Vater sein ganzes politisches Leben eingetreten ist.
Mit welchen Gefühlen sind Sie heute nach diesem ersten Prozesstag aus dem Gericht gegangen?
Ja, ich bin vor allen Dingen heute als Freund in den Gerichtssaal gekommen, einfach um eine moralische Unterstützung und Beistand zu geben während des Prozesses mit Blickkontakten, mit Gesprächen in der Verhandlungspause. Das war das Wichtige für mich. Der Täter interessiert mich ehrlich gesagt wenig. Es berührt mich auch nicht, diese kriminelle Laufbahn, die dort eingeschlagen worden ist und die sich immer mehr radikalisiert hat. Was mich wirklich berührt und bewegt hat, nach Frankfurt zu kommen, ist die Familie, weil die hat jegliche Unterstützung verdient. Denn das, was dort passiert ist, dass ein so blühendes Leben heimtückisch und geplant ausgelöscht worden ist, das macht mich wie viele bis heute ja unfassbar.
Trotzdem haben ja auch Sie heute erstmals die Angeklagten persönlich erlebt. Wie war das für Sie?
Also für mich war zum Teil unerträglich, wie die Anwälte der dringenden Tatverdächtigen hier versucht haben, durch Anträge, durch Interventionen, sich selbst zum Opfer zu stilisieren und das angesichts der Opferfamilie. Das muss ich sagen, das war an Zynismus kaum zu überbieten. Ich finde, dass man auch im Gerichtssaal angesichts der Opfer dann so ein Schauspiel abzieht, das ist wirklich schwerträglich gewesen.
Stefan Ernst hat heute jede Aussage verweigert. Der Mitangeklagte Markus H. hat sich nicht einmal erhoben, als die Richter den Saal betraten. Das ist ja eigentlich üblich. Was sagt Ihnen ein solches Verhalten über die Haltung der Angeklagten zur Tat und vielleicht auch zu unserem Staat?
Also der mutmaßliche Täter hat ja eine ganze Latte von Taten vorher schon begangen und Angriffen, die er durchgeführt hat. Insofern ist völlig klar, dass da eine kriminelle Karriere dahinter steckt. Aber ich glaube, man darf nicht übersehen, dass wir uns in einer Zeit bewegen, wo das erste Mal, und das ist die Zäsur mit dem Mord an Walter Lübcke, ein Repräsentant unseres Staates von Rechtsextremisten ermordet worden ist. Wir hatten nach der Tat in Ister die Taten in Halle und in Hanau. Und das muss wirklich dem Letzten auch vor Augen führen, dass der Rechtsextremismus nicht vor der Tür steht, sondern in der Tür steht. Und deswegen ist es auch ganz wichtig zu sehen, es ist nicht allein der Mord an Walter Lübcke, sondern es ist der Mord, der uns alle betrifft und der uns alle angeht, weil es hätte jeden treffen können. Und es ist eine Tat gegen den Staat und gegen die Art, wie wir leben, für eine offene Gesellschaft, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit. Dafür hat Walter Lübcke gestanden und dafür ist er ermordet worden, für die Werte, für die er eingestanden ist. Und deswegen ist es auch ein Angriff gegen uns alle.
Der mutmaßliche Täter war viele Jahre als Rechtsextremist im Fokus der Behörden. Er galt dann aber als, Zitat, abgekühlt, obwohl er es, wie wir heute wissen, überhaupt nicht war. Haben die Ermittler Fehler gemacht, ohne die Walter Lübcke vielleicht heute noch leben würde?
Also erstens muss man sagen, die Ermittlungsbehörden haben eine sehr gute Arbeit gemacht, dass überhaupt der Täter dingfest gemacht werden konnte durch die DNA-Analyse. Und es war wirklich ein Glück, dass die DNA noch nicht gelöscht wurde. Die hätte 2 Monate später gelöscht werden müssen. Also insofern ist natürlich auch der Prozesstag heute ein wichtiges Signal, dass der Staat wehrhaft ist.
Herr Brandt, aber trotzdem, der Täter war auffällig und ist dann aus dem Fokus geraten.
Ja, das wäre mein zweiter Satz gewesen, dass die rechtsextremistische Gefahr in den letzten Jahren unterschätzt worden ist. Das sehe ich so. Und in den letzten Monaten, auch nach dem Mord, sind viele Anstrengungen unternommen worden. Aber man muss eins sagen, mit dem Mord an Walter Lübcke ist auch deutlich geworden, dass diejenigen, die dann vielleicht 5 Jahre nicht mehr auffallen als Rechtsextremisten, dass man daraus als Sicherheitsbehörden nicht die Schlussfolgerung ziehen darf, Akte weg und da passiert nichts, sondern es ist eine ähnliche Radikalisierung wie im Islamismus. Da gibt es wirklich große Ähnlichkeiten. Abgeschlossenes Weltbild, keine Toleranz und zu allem bereit. Und deswegen gibt es keine Entwarnung, sondern die größte Gefahr im extremistischen Bereich in Deutschland ist der Rechtsextremismus.
Akte weg ist ein gutes Stichwort, Herr Brandt, weil ich wollte Sie auch fragen, ob nicht nur die Ermittler, sondern vielleicht auch die Politik, vielleicht auch die Landesregierung in Hessen da Fehler gemacht hat. Wir haben ja nach den NSU-Urteilen dann erfahren, zum Beispiel, dass der Ministerpräsident Volker Bouffier von Ihrer Partei die NSU-Akten für 120 Jahre wegschließen wollte.
Also ich habe kein Verständnis dafür, dass eine Akte 120 Jahre weggeschlossen werden soll. Deswegen ist ja im Übrigen korrigiert worden. Also auch dort muss man sagen, sind Fehler gemacht worden. Ich würde sagen, das ist nicht nur ein hessisches Problem, aber zugegebenermaßen gibt es eine Reihe von Ereignissen in Hessen, die einem nicht zum Schluss kommen lassen dürfen. Man hätte dort kein Problem. Aber ich würde davor warnen zu sagen, es gibt ein hessisches Problem, sondern wir haben regionale Netzwerke über ganz Deutschland verteilt. Da gibt es losere und geschlossenere. Und deswegen bedarf es einen hohen Aufwand, personell bei den Sicherheitsbehörden und auch mit den entsprechenden technischen Mitteln, den Extremismus und Kriminalität zu bekämpfen und die Täter dingfest zu machen. Insofern würde ich mir auch bei mancher aktuellen Bundestagsdebatte, wir beraten gerade über das Bundespolizeigesetz, über das Verfassungsschutzgesetz, wünschen, dass man bei den Parteien auch Rituale überspringt, auch bei denen, die sagen, naja, Speicherung, Online-Durchsuchung brauchen wir nicht. Der Fall Lübcke ist das beste Beispiel dafür. 2 Monate später hätten wir wegen der Speicherfristen den Täter nicht mehr dingfest machen können. Insofern braucht es auch hier Aktion von allen Beteiligten in den Parlamenten, von allen Demokraten.
Sie selbst haben ja nach der Tat Hass und Hetze und auch die AfD mitverantwortlich gemacht für die Ermordung Ihres Freundes und Parteikollegen. Inzwischen stehen große Teile dieser Partei unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Hoffen Sie, Herr Brandt, auf ein Ende der AfD oder wenigstens auf ein Ende Ihrer radikalen oder der radikalsten Teile?
Also ich habe keine Illusion. Die AfD ist im Kern eine radikale extremistische Partei. Das heißt nicht, dass das gleich jeder Wähler ist. Aber sozusagen das nicht zu sehen zu wollen, das ist aus meiner Sicht eine Riesenbedrohung, wenn man das einfach zur Seite schiebt. Es gibt eben auch moralische Mittäter. So, und das muss man einfach aussprechen. Gibt es klammheimliche, offene Freude, da gibt es Mitwisser, da gibt es Mittäter und es gibt ein Umfeld, das geschaffen wird, das solche Taten erst möglich macht. Und deswegen gibt es eine klare Linie von der Hetze, von der massiven Hetze und das jahrelange Aufheizen von Höcke und Co. zu diesem Mord und zu anderen Taten. Und die Antwort darauf kann nur sein, die AfD politisch zu bekämpfen und gleichzeitig natürlich überall, wo Extremismus ist, jeder an seiner Stelle eingreift, da wo Hass startet. Ob am Arbeitsplatz, am Verein oder in der Familie, weil der Fall Lübcke gezeigt hat, dass am Ende aus Worten Taten werden. Deswegen ist diese Gefahr nicht zu unterschätzen. Die Gefahr ist nach wie vor da.
Herr Brandt, vielen Dank für das Interview.
Danke.
Das Interview haben wir am frühen Abend aufgezeichnet. Corona hat die Deutschen erschreckt. Die Bilder aus Italien haben uns verängstigt. Noch vor dem Shutdown wuschen sich die Bürger öfter und ausführlicher die Hände und hielten Abstand zu anderen Menschen. Das, sagen Virologen 3 Monate später, hat wesentlich geholfen, dass die Pandemie in Deutschland bislang halbwegs glimpflich ablief. Die Corona-Warn-App war ein Instrument, über das Experten und Politiker früh nachdachten. Genauso früh gab es Widerstand dagegen, aus Datenschutzgründen. Viele Wochen später ist die App jetzt da, seit heute früh, deutlich abgespeckt, dezentral und über alle Datenschutzbedenken erhaben. Aber was bringt sie jetzt noch? Johannes Kuhn meldet sich aus Berlin.
Viele Interessierte konnten die Corona-Warn-App zunächst nicht finden in den App-Stores von Google und Apple. Dennoch gab es bereits am Vormittag eine 6-stellige Downloadzahl zu vermelden und größtenteils positive Nutzerbewertungen. Positive Bewertungen vergab natürlich auch die Ministerriege, die zur Projektvorstellung Platz genommen hatte.
Das ist nicht die erste Corona-App weltweit, die vorgestellt wird, aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste.
So Kanzleramtschef Helge Braun. Die Entwicklung der App lief bereits seit Ende März, doch frühe Projektprobleme, Datenschutzdebatten und technische Hürden verzögerten den Start. Letztlich entwickelten SAP und Telekom das Programm für 20 Millionen Euro. Betrieben wird es nun unter dem Schirm des Robert-Koch-Instituts. Die App sei kein Allheilmittel, sondern ein nützliches Werkzeug zur Kontaktverfolgung, so die Botschaft. Auch in Zeiten niedriger Infektionszahlen, betont Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Es wird jetzt mehr und mehr Kontakte auch geben, ob auf der Demonstration, im Zug, im Bus, im öffentlichen Leben, wo es auch anonyme Nähe sozusagen gibt, wo man nicht weiß, wer ist eigentlich der oder die neben mir. Und gerade in solchen Situationen macht die App einen entscheidenden qualitativen Unterschied. Und das macht die Kontaktnachverfolgung und das Unterbrechen von Infektionsketten eben deutlich einfacher.
Die App registriert verschlüsselt, wenn sich zwei Nutzer weniger als ungefähr 2 Meter voneinander entfernt aufhalten und das mindestens 15 Minuten. Bei einer Corona-Infektion hat ein Betroffener die Möglichkeit, solche Kontakte aus den vergangenen 14 Tagen anonym zu informieren. Jeder Kontakt erhält dann individuell eine Nachricht mit einem Risikoscore, also einer mathematisch berechneten Ansteckungswahrscheinlichkeit. RKI-Chef Lothar Wieler.
Was er mitgeteilt bekommt, ist, er hatte so und so viel Risikobegegnungen mit demselben Handy von dieser Person und die letzte Risikobegegnung lag so und so viele Tage zurück. Das sind die einzigen Informationen, die die Person erhält, die einen erhöhten Risikoscore erhalten wird.
All diese Informationen liegen nur auf dem Smartphone vor. Die Daten werden nicht zentral verarbeitet. Wie gut das System in der Praxis funktioniert, muss ich erst noch weisen. Bluetooth ist für die detaillierte Abstandsmessung eigentlich nicht ausgelegt. In Tests seien 80% der simulierten Infektionsfälle richtig erkannt worden. Die Fehlerquote liegt also bei 20%. Zudem läuft die App nur auf 60% der Smartphones, nicht auf kleineren Betriebssystemen und älteren Modellen. Einen gesetzlichen Rahmen für die App fordern Linke und Grüne. Sie verweisen auf Diskriminierungsszenarien, zum Beispiel, wenn Restaurantbesucher am Eingang die App vorzeigen müssen. Katja Keul, rechtspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag.
Wenn die App jetzt startet, ist durchaus zu befürchten, dass viele Unternehmen und Stellen ein Interesse daran haben könnten, ihre Dienstleistungen oder den Zutritt zu ihren Gebäuden nur denen zu gewähren, die eine App haben, weil sie ja selber auch ein Interesse haben, infektionsschutzmäßig auf der sicheren Seite zu sein.
Die Bundesregierung lehnt ein Gesetz ab. Solche Szenarien seien unrealistisch, so Bundesjustizministerin Christine Lambrecht.
Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir momentan keine gesetzliche Regelung brauchen, weil die Lebenswirklichkeit überhaupt keinen Anlass dafür gibt.
Die Corona-Warn-App ist vorerst nur in Deutschland nutzbar. Allerdings soll nun auf EU-Ebene an einer Verknüpfung der Systeme gearbeitet werden, um Auslandsreisen zu ermöglichen.
Der Bericht von Johannes Kuhn. 186.834 Menschen haben sich bei uns mit Corona infiziert. Heute sind 290 neue Fälle hinzugekommen. Weit, weit weniger als auf dem Höhepunkt der Krise in Deutschland. Aber nach wie vor gibt es natürlich Hotspots, Orte, an denen sich auf einen Schlag viele anstecken. Einer dieser Orte liegt in Berlin-Neukölln. Dort haben die Behörden mehrere Wohnblöcke nach einem großen Corona-Ausbruch unter Quarantäne gestellt. Nico Hecht über die aktuelle Lage dort.
Wie soll hier Quarantäne gelingen? Gar nicht wenige haben Zweifel und sind teilweise hörbar wütend, wie etwa Tamara Adomat. Ihre Schwester lebt an der Harzer Straße, gehört jetzt zu denen in Quarantäne. Tamara Adomat hat ihr Lebensmittel und Medikamente vor die Tür gestellt. Für sie sei klar, wie es hier zu diesem massenhaften Ausbruch des Coronavirus kommen konnte.
Hier in den Blöcken wohnen überwiegend nur Rumänen und so und die haben sich von Anfang an aber an keinerlei Regeln gehalten. Natürlich ist man sauer, wenn da 5, 6 Leute auf dem Hof stehen und grillen und der Meinung sind, was soll denn passieren?
Tatsächlich, sagt Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hiekel, trifft es hier jetzt viele sehr arme Familien mit ganz unterschiedlichen Herkünften, die hier mit bis zu 10 Personen in einer Wohnung leben. Schwierig, so Quarantäne einzuhalten.
Das macht mir große Sorgen, weil die Menschen leben in beengten Verhältnissen. Wir haben hervorragendes Wetter draußen und das bedeutet, das ist eine riesige, wahnsinnige Herausforderung, eine tierische Belastung für die betroffenen Haushalte.
Und es sind so viele. 369 Haushalte insgesamt jetzt in Neukölln in Isolation. Teilweise Suhikel mit Menschen, die kaum Deutsch sprechen. Viele könnten nicht lesen und schreiben und werden jetzt auch noch von unzähligen Fernsehjournalisten bedrängt, die alle Bilder vom neuen Berliner Corona-Hotspot an der Harzer Straße wollen. Der Bezirk setzt jetzt für jeden betroffenen Hausaufgang Sozialarbeiter und Sprachmittler ein, um zu vermitteln, wie wichtig es sei, die Quarantäne einzuhalten, sagt Bürgermeister Hiekel. Aber sicher auch, um die Gemüter zu beruhigen. Die Sozialarbeiter sollen aber auch mitbekommen, ob die Isolationsregeln eingehalten werden, erklärt der Gesundheitsstadtrat des Bezirks Falko Lieke.
Die können aber auch nicht 24 Stunden vor Ort sein, sondern das sind immer Momentaufnahmen.
Sollte es Hinweise geben, dass die Quarantäneregeln gebrochen werden, will Lieke aber auch, so wörtlich, die Zügel anziehen.
Dann geht es auch darum, dass wir Unterstützung der Polizei bekommen, um klare Ansprachen zu machen. Und wir haben alle Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes, dass wir notorische Quarantänebrecher dann auch, härter in die Verantwortung nehmen.
Bürgermeister Hiekel setzt vorher aber auf das umfassende Informieren der Betroffenen und hofft auch auf einige hunderte Ehrenamtler in Neukölln, die vor Wochen noch viele Alte unterstützt haben. Ihre Hilfe wird jetzt an der Harzer Straße gebraucht.
Der Beitrag von Nico Hecht. Es ist 23.31 Uhr und das ist die Zeit, zu der wir für Sie aktuelle Kurzberichte haben. Die beginnen heute mit einer sehr guten Nachricht. Britische Wissenschaftler haben offenbar einen Wirkstoff gefunden, der Schwerstkranken mit Covid-19 das Leben retten könnte. Imke Köhler.
Britischen Experten zufolge ist es ein echter Durchbruch im Kampf gegen das Coronavirus. In einer Studie, die untersucht, ob und inwiefern bereits existierende Medikamente gegen Covid-19 helfen können, hat sich nun Dexamethason als sehr hilfreich erwiesen. Dabei handelt es sich um ein langsam wirkendes künstliches Glukokortikoid, das zur Behandlung von Entzündungen und Atemwegserkrankungen eingesetzt wird und das schon seit den 1960er Jahren auf dem Markt ist. Der Oxford University zufolge, die Studie leitet, hilft das Mittel gerade den Schwererkrankten. Demnach verringert es bei Covid-19-Patienten, die an Beatmungsmaschinen angeschlossen sind, die Sterberate um etwa ein Drittel. Bei denen, die mit Sauerstoff behandelt werden, ohne an einer Beatmungsmaschine zu sein, um ein Fünftel. Das Mittel gilt auch als große Hoffnung für ärmere Länder, denn der Wirkstoff sei billig und weit verbreitet, heißt es. Wenn der Wirkstoff in Großbritannien von Beginn der Pandemie an eingesetzt worden wäre, hätten auf der Insel bis zu 5000 Menschen gerettet werden können, glauben die Wissenschaftler.
In seiner Lobbyaffäre zieht sich der CDU-Politiker Philipp Amthor jetzt aus dem Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz zurück. Uli Haug.
Im aktuellen Spiegel ist ein Foto, das Amthor unter anderem mit dem ehemaligen Verfassungsschutzchef Maaßen zeigt. Offenbar aufgenommen in einem Hotel im schweizerischen St. Moritz. Grünen-Chef Habeck hat deshalb bereits am Montag den Rückzug Amthors aus dem Untersuchungsausschuss gefordert. Auf dem Foto zeige sich, dass Maaßen erkennbar ein Buddy von Philipp Amthor sei, sagte Habeck. Eine neutrale Zeugenbefragung von Maaßen sei deshalb nicht mehr möglich. In der CDU-Fraktion hat man das offenbar ähnlich gesehen, zumal Amthor nur stellvertretendes Mitglied im Untersuchungsausschuss ist. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse Brömer, teilte am Abend mit, er habe sich mit Amthor in einem einvernehmlichen Gespräch auf einen Rückzug geeinigt, damit die Aufklärungsarbeit nicht belastet werde. Mittlerweile beschäftigt die Lobbyismus-Affäre aber auch die Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Wie der Spiegel berichtet, prüft die Strafverfolgungsbehörde, ob zumindest ein Anfangsverdacht für die Bestechung von Mandatsträgern vorliegt. Zu den Vorwürfen gegen Amthor gibt es am Freitag im Bundestag außerdem eine Aktuelle Stunde auf Antrag der Linken.
Soziale Netzwerke dürfen sogenannte Hassorganisationen ausschließen. So hat das OLG Dresden heute im Rechtsstreit des rechten Vereins 1% gegen Facebook geurteilt. Uta Deko-Kindermann.
Die Löschung von Facebook- und Instagram-Konten des rechten Vereins 1% ist laut Urteil des Oberlandesgerichtes Dresden gerechtfertigt gewesen. Der sächsische Verein sei eine Hassorganisation im Sinne der Nutzungsbedingungen von Facebook und Instagram, sagte der Vorsitzende Richter Markus Schlüter zur Begründung. Das Gericht sieht dies hinreichend belegt durch Aussagen des Vereins in den sozialen Netzwerken. Unter anderem seien Asylsuchende dort als Invasoren bezeichnet worden. Mit der Klage gegen die Löschung seiner Facebook- und Instagram-Konten konnten, war der in Eubin ansässige Verein 1% bereits Ende November vor dem Landgericht Görlitz gescheitert, nun also auch in der nächsten Instanz. Das Urteil ist laut Oberlandesgericht Dresden rechtskräftig. Facebook hatte die Deaktivierung der Konten unter anderem damit begründet, dass der Verein die identitäre Bewegung unterstütze. Nach Ansicht des Gerichtes habe Facebook glaubhaft gemacht, dass der Verein selbst die Voraussetzungen für eine Einstufung als Hassorganisation erfülle. Die Sperrung erfolge nicht aufgrund von punktuellen Einzeläußerungen, sondern es sei der Schluss gerechtfertigt, dass die ideologische Ausrichtung von 1% darauf abziele, Personen aufgrund ihrer ethnischen Abstammung oder religiösen Überzeugung anzugreifen.
Der FC Bayern München hat sich durch einen Auswärtssieg in Bremen seinen insgesamt 30. Meistertitel gesichert. Felix Gerhardt.
Es war ein hartes Stück Arbeit für den FC Bayern München. 1:0 siegen die Bayern durch den Treffer von Robert Lewandowski aus der 43. Minute gegen eine Bremer Mannschaft, die es den Münchnern wirklich, wirklich schwer gemacht hat. Die Bayern zwar ganz klar spielüberlegen, aber die Bremer immer wieder mit den berühmten Nadelstichen und mit der Riesenchance zum Ausgleich in der 90. Minute. Kopfball Osako, Neuer mit einer Weltklasse-Parade und der eingewechselte Claudio Pizarro verpasste nur knapp. Es wäre die Sensation gewesen und der vertagte Meisterfeier. So aber feiern die Bayern ihren 8. Meistertitel in Serie, den 30. insgesamt, und sind erster deutscher Geistermeister.
Die Börsendaten aus Frankfurt hat Volker Hirt für Sie.
Aus China kommen immer noch besorgniserregende Meldungen. Pekinger Schüler sollen ab Mittwoch erstmal nicht mehr in die Schulen gehen. Unternehmen sollen ihre Belegschaft auffordern, wann immer es geht, wieder ins Homeoffice zurückzukehren. Bis zu dieser Meldung brummte es auf dem Frankfurter Börsenparkett. In der Spitze konnte der DAX um über 4% zulegen. Im Laufe des Nachmittags gab er wieder ein wenig nach. Es bleibt die Hoffnung, die Chinesen werden es schon irgendwie in den Griff kriegen. Andere positive Nachrichten verdrängten die Sorgen. Zum einen war es das jüngste Konjunkturbarometer des ZEW, des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Das weist nach der Umfrage von rund 200 Finanzprofis zwar einen Wert von nur 63 aus, in normalen Zeiten schwankt er so um die 100, aber der Wert war ein wenig besser als erwartet. Außerdem wurden Zahlen aus den USA positiv aufgenommen. Der Einzelhandel vermeldet einen Anstieg der Umsätze, 18% mehr als im Vormonat. Donald Trump hat zudem geäußert, nochmal 1000 Milliarden Dollar in den Ausbau der zum Teil maroden Infrastruktur zu pumpen. Straßen, Telekommunikation, Nahverkehr, Stromversorgung, vieles liegt im Argen. Die Hoffnung der Anleger, auch deutsche Firmen könnten von diesem Riesenkuchen was abbekommen. Kein Zufall, dass Heidelberger Zement Tagessieger im DAX und Hochtief Spitzenreiter in der zweiten Liga im MDAX war. Es gab unterm Strich keinen einzigen Verlierer im DAX. Schlusslichter Volkswagen mit immerhin noch einem Plus von 0,2%. Der DAX schloss den Parketthandel bei 12.350 Punkten. Das ist ein Zugewinn von 3,4%. Der Euro verbilligte sich um 0,5%, kostet 1,127 $. Der Goldpreis stieg in unserer Währung entsprechend. Die Feinunze kostet 1.534 Euro.
Fehlen noch die Zahlen aus New York. An der Wall Street hat der Dow Jones zugelegt. Er gewann 2% auf 26.290 Punkte. Der Nasdaq rückte 1,8% auf 9.896 Punkte vor. Deutschland ist Donald Trump ein Dorn im Auge, weil es immer noch nicht 2% seines Bruttosozialprodukts in Verteidigung investiert, weil es mehr Waren in die USA exportiert als umgekehrt und wegen seinem Energiegeschäft Nord Stream 2 mit Russland. Der mit Abstand schlimmste Täter ist Deutschland, sagt der US-Präsident und begründet so, dass er 10.000 amerikanische Soldaten aus Deutschland abziehen will. Die deutsche Verteidigungsministerin kontert, die NATO sei keine Handelsorganisation und Sicherheit keine Ware. Das ist deutlich. Deutlicher als Außenminister Heiko Maas, der sich heute bei einer Stippvisite in Warschau zum Thema äußerte. Klaus Remme war dabei.
Es war ein Kurzbesuch beim östlichen Nachbarn, ursprünglich gedacht, um nach einer Phase von Diplomatie durch Videokonferenzen ein persönliches Zeichen guter Nachbarschaft zu setzen. Heiko Maas war der erste Außenminister in Warschau nach Ende des Corona-Lockdowns in Polen. Doch sowohl der Bundesaußenminister als auch sein polnischer Amtskollege Czaputowicz wurden schnell nach ihrer Reaktion auf die Ankündigungen des amerikanischen Präsidenten gefragt. Und wie schon vor einer Woche, als ein möglicher US-Truppenabzug noch als Gerücht kursierte, wurde klar, die Bundesregierung hat keinen Schimmer, was Donald Trump konkret plant.
Wir haben keine genaueren oder detaillierten Informationen darüber, weder im State Department noch im Pentagon. waren, Informationen darüber zu erhalten. Und wenn das dann entschieden wird und wenn man in Washington weiß, wie man es umsetzt, wann man es umsetzt und wo man es umsetzt, werden wir das nutzen, um unseren Dialog mit unseren europäischen Partnern in sicherheitspolitischen Fragen weiter zu vertiefen.
Und dabei steht nach Meinung des deutschen Außenministers fest, dass die Europäer mehr tun müssen, um die hiesige Säule der transatlantischen Sicherheit zu stärken. Nicht, weil Donald Trump es will, sondern weil es im ureigenen Interesse der Europäer ist. Sie sind es, die die unmittelbaren Folgen der Kriege in Syrien und Libyen zuerst bewältigen müssen. Der polnische Außenminister Czaputowicz war vorsichtig. Einerseits werben die Polen spätestens seit der Annexion der Krim durch Russland um eine stärkere Präsenz der Schutzmacht USA im eigenen Land. Andererseits will Warschau den Eindruck vermeiden, als Nutznießer der Vertrauenskrise zwischen Deutschland und den USA dazustehen. Wir begrüßen die Präsenz amerikanischer Truppen in Deutschland, sagte Czaputowicz. Ja, man wünsche sich zusätzliche US-Soldaten in Polen, doch das sei keine Reaktion auf die aktuellen Ankündigungen aus Washington. Hier der polnische Außenminister durch seine Übersetzerin.
Aus unserer Sicht ist dieses amerikanische Potenzial in Deutschland auch etwas, was uns hilft in unserer Sicherheit, das ist auch unserer Sicherheit förderlich, dass wir auch unser Wunsch, dass diese Präsenz fortgesetzt wird.
Ein weiteres Thema, das im Dreieck Berlin, Warschau, Washington eine Rolle spielt, kam zur Sprache, die Erdgaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland. Ein Projekt, das nicht nur von Donald Trump, sondern auch von Republikanern und Demokraten in Washington vehement bekämpft wird. Und in diesem Fall macht Warschau aus seiner Sympathie für die US-Position keinen Hehl. Wir sind gegen das Projekt, so Czaputowicz, wir befürchten eine Abhängigkeit von Gazprom. Neue, weitaus umfassendere US-Sanktionen gegen Firmen, die an Nord Stream 2 beteiligt sind, werden in Washington geplant. Heiko Maas zeigte sich unbeeindruckt.
Unsere Haltung an Nord Stream 2 ändert sich dadurch nicht. Und die Sanktionen, über die aktuell diskutiert wird, sind nach unserer Auffassung exterritoriale Sanktionen, die wir ablehnen.
Keine einfache Gemengelage. In zwei Wochen beginnt die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und neben der deutsch-französischen Zusammenarbeit wird eine enge Abstimmung mit Polen in den nächsten 6 Monaten unverzichtbar sein.
Klaus Remme. Der geplante US-Truppenabzug schlägt natürlich auch in Brüssel hohe Wellen. Die NATO warnt und mahnt, die US-Präsenz in Europa sei auch für die USA gut, sagt etwa Jens Stoltenberg. Der NATO-Generalsekretär hofft offenbar darauf, dass der Mann im Weißen Haus noch einmal seine Meinung ändert. Bettina Klein berichtet aus Brüssel.
Auch bei der NATO gibt es bisher keine konkreten Erkenntnisse zum geplanten teilweisen Truppenrückzug der USA aus Deutschland. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat allerdings nach eigener Aussage vergangene Woche darüber mit Präsident Trump am Telefon gesprochen. Seine Botschaft sei gewesen, die amerikanische Truppenpräsenz ist gut für Europa, aber auch für Nordamerika und die Vereinigten Staaten.
My message was that the US presence in Europe, it's good for Europe, but it's also good for North America and the United States.
Denn die transatlantische Bindung, so Stoltenberg, ist entscheidend für die Stärke und den Erfolg der Allianz. Frieden und Sicherheit in Europa seien auch im Interesse Nordamerikas. Bei der US-Präsenz in Europa geht es nicht nur um die Verteidigung des Kontinents, sondern auch um eine Machtprojektion der USA über Europa hinaus.
The US presence in Europe is not only about protecting Europe, but it's also about projecting US power beyond Europe.
Dies musste man bisher keiner US-Regierung erklären. Die US-Truppenstützpunkte in Deutschland waren über Jahrzehnte entscheidend für die Einsätze im Mittleren Osten, in Afghanistan, Irak und in Afrika. Beispiel: Das US-Afrika-Kommando ist nicht in Afrika, es befindet sich in Stuttgart. Jens Stoltenberg verwies noch einmal auf die gestiegene Gesamtzahl von US-Truppen in Europa in den vergangenen Jahren. Das gehöre zum größeren Bild. Die Vereinigten Staaten haben angekündigt, was sie angekündigt haben, aber es sei noch nicht entschieden, wie und wann das Ganze umgesetzt wird. Es wird jedenfalls nun auch Thema sein beim virtuellen Treffen der NATO-Verteidigungsminister morgen und übermorgen. Kaum mehr Einzelheiten, auch von der US-Botschafterin beim Bündnis, Kay Bailey Hutchison, zur Ankündigung ihres Präsidenten.
He has, as far as we know,
soweit wir wissen, sagte die Botschafterin, hat er das Militär beauftragt, die Truppenstärke in Europa zu prüfen und zu schauen, wo sie am besten der Verteidigung und Abschreckung in Europa dient. Und was ist mit Deutschland? Ein starker Partner, versicherte Kay Bailey Hutchison, unsere Truppen sind gerne dort. Aber es gebe ja auch viele rotierende Einheiten in Europa. Sie kennen nicht alle Details der Ankündigung, aber es werde mehr Informationen geben. und sie habe auch noch von keinem Zeitplan gehört.
It will take some time to plan, I think, for the Defense Department, for any potential troop movement, but I don't think anything has been set in concrete yet.
Das Verteidigungsministerium wird in jedem Fall für jegliche Truppenverlegung Zeit brauchen. Nichts ist bisher in Stein gemeißelt.
Bettina Klein berichtete. Für Recht und Ordnung sorgen mit der Bibel in der Hand. Donald Trumps Reaktion auf die Antirassismusproteste in den USA hat die Stimmung zusätzlich angeheizt, die Nation weiter gespalten. Nun versucht der Präsident einen Schritt in die andere Richtung. Er hat ein als Polizeireform angekündigtes Dekret unterzeichnet. Den Bürgerrechtlern geht es bei weitem nicht weit genug. Jan Böscher aus Washington.
Das Dekret ist Trumps Antwort auf wochenlange Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA. Vor der Unterzeichnung traf er sich mit Familien von Polizeiopfern. Anschließend sagte er:
All Americans mourn by your side. Your loved ones will not have died in vain.
Alle Amerikaner trauerten mit ihnen. Ihre geliebten Angehörigen seien nicht umsonst gestorben. Trump sprach dann in erster Linie über seine Forderung nach Law and Order und wandte sich gegen die Forderung von Demonstranten, Polizeibehörden zu schließen.
Without police, there is chaos. Without law, there is anarchy. And without safety, there is catastrophe.
Ohne Polizei gäbe es Chaos, ohne Gesetze Anarchie und ohne Sicherheit eine Katastrophe. Trumps Dekret beschreibt einen kleinsten gemeinsamen Nenner, was Polizeireformen angeht. Seine Regierung will, dass Polizeibehörden modernsten Standards folgen und ihre Beamten trainieren, Situationen zu deeskalieren. Würgegriffe sollen verboten werden, außer ein Polizist befindet sich in Lebensgefahr. Das Dekret fordert außerdem eine bessere Kooperation mit sozialen Diensten, wenn es um Einsätze mit psychisch Kranken oder Obdachlosen geht. Neu geschaffen werden soll eine Datenbank, in der Polizisten registriert werden, denen ein übermäßiger Gewalteinsatz vorgeworfen wird. Das Problem Rassismus in der Polizei sprach Trump nicht an. Er sagte, die überwiegende Mehrheit der Polizisten seien selbstlose und mutige Staatsdiener.
They have to get our gratitude and we have to give them great respect for what they do.
Sie verdienten Dankbarkeit und Respekt. Die Reaktionen auf das Dekret fielen unterschiedlich aus. Lob gab es zum Beispiel von Joe Grimaldi, Vorstandsmitglied der Polizeigewerkschaft Fraternal Order of Police. Er sagte bei Fox News:
These are common sense reforms that people agree across a broad spectrum.
Das seien vernünftige Reformen, denen Menschen von einem breiten politischen Spektrum zustimmen könnten. Sie als Gewerkschaft hätten verstanden, dass Reformen nötig seien. Nationale Standards würden helfen, dass alle auf dem gleichen Nenner seien. Er schloss sich Trumps Forderung an, dass es mehr Geld für Training geben müsse und wies die Forderung zurück, Geld von der Polizei an soziale Dienste umzuleiten.
But if you provide funding for these mental health services, if you take that role away from police officers, that's something that we can all get behind.
Wenn man soziale Dienste zusätzlich finanziere und damit Polizisten diese Aufgabe abnehme, das könnten alle unterstützen. Die Autorin und Polizeikritikerin Cheryl Dorsey war bei MSNBC mit Trumps Vorschlägen dagegen höchst unzufrieden. Zum Beispiel die Idee einer nationalen Datenbank mit auffälligen Polizisten.
Putting an officer on a list does nothing to deter bad behavior.
Einen Polizisten auf eine Liste zu schreiben, verhindere kein schlechtes Verhalten. Sie forderte, dass die Immunität abgeschafft werde, die Polizisten in den USA genießen. Sie verhindert in vielen Fällen, dass Beamte zur Rechenschaft gezogen werden können.
They're going to continue to do the things that they do until they're held personally accountable.
Gewalttätige Polizisten würden so lange weitermachen, bis sie persönlich zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Diese Polizeiimmunität ist bereits zu einem zentralen Streitpunkt im Kongress geworden. Hier arbeiten Demokraten und Republikaner an getrennten Entwürfen für weitergehende Polizeireformen. Chuck Schumer, Minderheitsführer der Demokraten im Senat, sagte, jetzt sei der Moment für echten, dauerhaften, starken, umfassenden Wandel.
Now is a moment to reach for real, lasting, strong, comprehensive change.
Trumps Dekret werde diesen Wandel nicht erreichen. Die Frage ist aber, auf welche weitergehenden Reformschritte sich die beiden Parteien einigen können. Immerhin stehen in diesem Jahr Wahlen an.
Das war ein Beitrag von Jan Böscher. Gegen Rassismus gehen nicht allein in den USA viele auf die Straße. Auch in Europas Städten wird, wo es trotz Corona erlaubt ist, demonstriert. Hierzulande dürften vor allem die Bilder vom massenhaften Protest auf dem Berliner Alexanderplatz in lebhafter Erinnerung sein. Gibt es einen strukturellen Rassismus in der deutschen Gesellschaft, in der deutschen Polizei? Fragen wie diese werden dieser Tage rauf und runter diskutiert. Für heute hatte der Bundespräsident ins Schloss Bellevue eingeladen. Frank-Walter Steinmeier fand mahnende Worte. Der Beitrag von Franka Welz.
Am Anfang stand ein Appell des Bundespräsidenten an die weiße Mehrheitsgesellschaft.
Es reicht nicht aus, kein Rassist zu sein. Wir müssen Antirassisten sein.
Rassismus in jeder Form sei ein Feind der Demokratie, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Begrüßung.
Antirassismus muss gelernt, geübt, vor allen Dingen aber gelebt werden.
Lernen wollte offenkundig auch der Bundespräsident und hatte sich fachkundige Diskussionspartner eingeladen. Den ehemaligen Fußballnationalspieler Gerald Asamoah, der sich eine nachhaltigere Debatte wünschte.
Ich habe das Gefühl, wenn jetzt gerade was passiert, dann reden wir sehr viel darüber, dann wird sehr viel darüber geschrieben, dann in 2 Wochen, 3 Wochen ist das Thema schon erledigt.
Die Hamburger Lehrerin und Bildungsaktivistin Gloria Boateng, übrigens keine Verbindung zu den Fußballprofis, Boateng ist schlicht ein häufiger Nachname in Ghana.
Es ist viel schlimmer, als wir glauben. Wenn wir das sehen, wenn wir es uns eingestehen, ja, es ist ein grundlegendes Problem, dann haben wir eine Chance, uns damit auseinanderzusetzen und zu gucken, auf welchen Ebenen können wir denn ansetzen.
Die Berliner Schülerin Vanessa Chawunga und Daniel Jamra vom Think Tank Citizens for Europe und im Vorstand der Initiative Each One, Teach One. Rassismus haben alle 4 am eigenen Leib erlebt und teilten ihre Erfahrungen, inklusive erlittenes Trauma, mit einer Gruppe Fremder, dem Bundespräsidenten und den wenigen, fast ausschließlich weißen, zugelassenen Journalisten im Saal. Aber Rassismus ist mehr als Ressentiment und Gewalt, erklärt Gloria Boateng.
Es geht darum, andere Menschen zu entwürdigen. Es geht darum, ihnen die Macht zu nehmen und die Möglichkeiten, die Privilegien, die auch im Bildungsbereich bestehen würden. In dem Augenblick können wir sie klein halten und können uns selbst weiterentwickeln und größer werden.
Rassismus also als Frage der Macht. Im Kern geht es dabei um Verteilungsfragen, um Bildungs- und Berufschancen, gesellschaftliche Teilhabe. Hier erfahren gerade schwarze Deutsche oft Diskriminierung. Zum Beispiel erhalten schwarze Schülerinnen und Schüler überdurchschnittlich oft Hauptschulempfehlungen, ohne dass das wirklich in ihren Leistungen begründet wäre. Ein Beispiel für strukturellen Rassismus, der ihnen viele Wege versperrt. Benachteiligungen gibt es etwa auch auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungssuche. Das, so die Forderung der Runde an den Bundespräsidenten, müsse aufhören. Und vielleicht sei die Zeit dafür jetzt sogar endlich reif, befand Daniel Jamra nach der Diskussion.
Zum ersten Mal nehmen wir eine Debatte wahr, in der in Deutschland in einer öffentlichen Debatte über schwarze Menschen gesprochen wird. Das ist positiv, das ist sicher ein kleiner, wichtiger Schritt.
Es gibt allerdings auch eine Schattenseite. Rassistisch motivierte Straftaten haben in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Und das hängt nach Ansicht von Gloria Boateng direkt damit zusammen, dass von strukturellem Rassismus Betroffene inzwischen immer lauter nach gesellschaftlicher Teilhabe rufen. Hinter der zunehmenden Gewalt stecke also auch Angst vor dem Verlust von Macht und Privilegien. Dabei, so Boateng im Anschluss an die Diskussion,
letztendlich, glaube ich, müssen wir begreifen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und wenn wir Menschen ermöglichen, teilzuhaben, dann heißt es ja auch, sie können ihr Potenzial, was sie mitbringen, ihre Kenntnisse, ihre Qualifikation, können sie besser für die Gesellschaft nutzen. Das heißt also für uns alle.
Steinmeier hörte zu, fragte nach, schien zu verstehen. Eine gute und wichtige Veranstaltung sei das gewesen, findet Daniel Jamra. Aber
die Frage bleibt jetzt, ob beispielsweise im Antirassismuskabinett von Bundeskanzlerin Merkel denn endlich über antischwarzen Rassismus gesprochen wird. Und wenn das fehlt, dann war das eine schöne Gesprächsrunde, aber leider die politischen Handlungen, die sozusagen aus dem Bundestag kommen müssen, da sind wir noch ein bisschen in einer abwartenden, fragenden Haltung.
Franka Welz über eine Diskussionsrunde zum Rassismus heute im Schloss Bellevue mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. An dieser Stelle fehlt noch die Presseschau. Zusammengestellt hat sie heute Ingrid Tamm aus unserer Nachrichtenredaktion und präsentiert wird sie von Joachim Eich.
Zahlreiche Zeitungen kommentieren die seit heute freigeschaltete Corona-Warn-App in Deutschland. Die Ludwigsburger Kreiszeitung lobt: Die App schadet nicht, sie hilft. Das ist die zentrale Botschaft. Wer sie installiert, braucht keine Angst zu haben, ausspioniert zu werden. Sorgen vor einem Überwachungsstaat bleiben aber legitim. Ihnen müssen Politik und Bundesregierung mit völliger Transparenz begegnen. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung meint: Die Deutschen markieren damit auch im Weltmaßstab ihren eigenen Weg. In China erlaubt sich eine digitale Diktatur, kurzerhand jeden Einzelnen bis ins Letzte auszuforschen. In den USA und in Brasilien gaukeln passive und wirklichkeitsferne Präsidenten trotz steigender Infektionskurven den Menschen eine Normalität vor, die es nicht gibt. In Deutschland dagegen macht der Staat den Bürgern nichts vor. Er erhebt sich auch nicht über sie. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen weist auf folgenden Vorteil hin. Sollte eine zweite Corona-Welle über das Land rollen und die Infektionszahlen wieder dramatisch steigen, ist die Anwendung bereits entwickelt, installiert, erprobt und von Kinderkrankheiten befreit. Das spart Zeit, die im Kampf gegen das Virus so wichtig ist. Nach Ansicht des Straubinger Tagblatts ist es ein großer Fehler, dass die deutsche Corona-App nicht europäisch vernetzt ist. Wenn jetzt Deutsche wieder in die Nachbarländer in den Urlaub fahren und andere Europäer nach Deutschland reisen, dann wird die App nichts zum Kampf gegen eine mögliche neuerliche Ausbreitung der Seuche beitragen können. Gerade hier wäre eine europäische Lösung sinnvoll gewesen. Die Rheinzeitung sieht Besitzer älterer Smartphones benachteiligt, weil diese die App aus technischen Gründen nicht herunterladen können. Es ist ein Versäumnis, dass die Bundesregierung nicht mit Studien analysieren ließ, wie viele Smartphone-Besitzer die App erreichen würde. Ein weiteres Thema in den Kommentarspalten ist der Abzug von US-Truppen aus Deutschland, den Präsident Trump heute nun bestätigt hat. Die Frankfurter Rundschau kritisiert: Trump sägt an den Pfeilern jener globalen Sicherheitsarchitektur, die Amerikas Vormachtstellung erst ermöglicht hat. Dementsprechend skeptisch blicken US-Militärs, Diplomaten und viele Republikaner auf die Pläne ihres Präsidenten. Die Bundesregierung tut gut daran, Trumps wahltaktisch motivierte Attacke auf Deutschland kühl zu parieren. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel wirft Trump Egoismus vor. Er kennt keine Freunde, er kennt nur eigene Interessen. Weil sein Hauptinteresse zurzeit dem Wahlkampf gilt, will Trump seinen Anhängern gleich doppelt Potenz beweisen. Er holt weitere Soldaten heim und demonstriert der NATO die Macht der USA. Das war die Presseschau. Sprecher war Joachim Eich. Die Redaktion hatte Ingrid Tramm.
Ja, und das war der Tag heute zuletzt mit Christine Heuer im Studio. Gleich kommen die Nachrichten nach den Hymnen, versteht sich. Und danach unser Kulturmagazin Fazit mit meiner Kollegin Gabi Wuttke. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.